Frau Gutschke, Sie beschäftigen sich nun schon, wie ich gelesen habe, seit den 1970er Jahren mit dem Leben und dem Werk von Genghis Aitmatov. Wieso?
Ja, also da muss ich Ihnen sagen, das war Ende der 60er Jahre sogar. In der Universität in Jena sollten wir im Fach russische Sprache Jamilia auf Russisch lesen. Ich habe das in der slawistischen Bibliothek, konnte man es nicht ausleihen, ich habe es dort gelesen, es wurde immer dunkler. Ich bin dann rausgegangen auf die Straße und war so benommen, dass mich beinahe ein Auto erfasst hätte. Und dieses Erlebnis hat mich damals, als ich noch wirklich noch ganz jung war, hat mich so erschüttert. Und ich habe mich gefragt, was kann Literatur mit einem Menschen machen? Wie passiert sowas? Und was macht Aitmatov mit mir? Und damit begann eigentlich meine Beschäftigung mit Literatur, die mich natürlich nicht nur mit Aitmatov hat beschäftigen lassen, sondern ich habe ja über alle möglichen Autoren schon geschrieben. Aber Aitmatov hat mich eben mein ganzes Leben begleitet.
Sie haben ja sogar auch schon mal ein Buch über Aitmatov verfasst. Das war bereits 1986 das Buch Menschheitsfragen, Märchen, Mythen zum Werk Aitmatovs, das auch im Mitteldeutschen Verlag erschienen ist. Und es ist ein Essayband gewesen, für den Sie nach Kirgisistan gereist sind und Aitmatov selbst sogar gesprochen haben. Nun eben ein erneutes Werk über ihn, über sein Werk und ihn als Menschen nach 32 Jahren. Wie unterscheidet sich denn Ihr Blick auf, also nach den 32 Jahren und den Treffen?
Ja, also ich war ja sogar schon vorher, bevor diesen Band 86 in Kirgisistan, nämlich als erste Ausländerin war ich in dem Geburtsort von Aitmatov. Und das habe ich natürlich auch in dem Band von 86 beschrieben und ich beschreibe es auch heute in dem jetzigen Band. Da kann sich der Blick nicht so sehr unterscheiden. Allerdings habe ich noch Dinge hinzugefügt, die ich 86 aus bestimmten Rücksichten so nicht schreiben konnte. Und ich habe natürlich in dem jetzigen Band das ganze Werk von Aitmatov überblickt. Ich habe ihn ja über viele Jahre immer wieder gesprochen. Wir waren, also wie gesagt, ich war vor dem 86er Band war ich schon mal dort. Ich war später auch noch dort in Kirgisistan, habe mich mit ihm unterhalten. Ich habe ihn gesprochen, wenn er hier war. Und ich habe ihn eigentlich bis kurz vor seinem Tode immer wieder gesehen. Und habe mir dann eben über ihn Gedanken gemacht. Also ich wollte ihn verstehen, aus der Tiefe heraus verstehen und auf eine sehr persönliche Weise mich seinem Werk nochmal nähern.
Sie haben ja auch schon eines seiner bekanntesten Werke angesprochen, das dann auch Sie dazu bewegt hat, sich intensiver mit Literatur und mit Aitmatov selber zu beschäftigen. Das ist die Geschichte von Jamila. Es ist die schönste Liebesgeschichte der Welt, so wird es immer wieder gesagt. Doch ja. Es kann auch, so habe ich eben auch gelesen, als Geschichte eines bitteren Verlustes voller Tragik gelesen werden, aber eben auch als eine aufmüpfige Geschichte, denn hier begehrt ja eine junge Frau auf, die in einer hochgradig traditionellen Gesellschaft aufgewachsen ist und sie begehrt gegen Konventionen und Selbstverständlichkeiten auf. Und so ist es auch eine Geschichte über weibliche Emanzipation, die aus dem Osten kommt. Wie exemplarisch ist denn vielleicht auch diese Vielschichtigkeit von Jamila für das Werk von Aitmatov? Können Sie uns ein bisschen einen Einblick geben, was er denn so eben an Literatur und Themen vorgelegt hat?
Ja, das ist jetzt ein großes Thema. Aber um nochmal auf Jamila zurückzukommen, man glaubt ja immer, wenn man es liest, dass die Hauptfigur Jamila ist. Aber eigentlich wird die ganze Geschichte ja von Seid erzählt. Und Seid ist der Junge, der diese Dinge beobachtet. Und da gibt es einen ganz deutlichen autobiografischen Bezug zu Aitmatov. Also es ist wirklich so gewesen, dass er so eine verbotene Liebe beobachtet hat. Und es ist auch wirklich so gewesen, dass er damals eine große Verliebtheit empfunden hat. In meinem Buch ist das letzte Kapitel dem Thema Liebe gewidmet und da habe ich tatsächlich noch einige Entdeckungen machen können, was auch sein persönliches Leben betrifft. Aber das ist nur das eine, die Vielschichtigkeit Aitmatovs, ja, die starke Poesie, die also durch alle Werke sich zieht, sodass der Leser ja erhöht wird. Also dieses Gefühl, was ich hatte, eine Handbreit über dem Boden zu schweben, nachdem ich Jamila gelesen habe, dieses Gefühl werden viele kennen und das betrifft alle Werke Aitmatovs, wobei diese Werke immer tragischer werden. Die Leichtigkeit dieser ersten Liebesgeschichte, die wird sich dann mit den Erfahrungen, die er macht, auch in eine tragische Weltsicht verkehren. Das konnte nicht anders sein. Und außerdem kommt noch hinzu, von der ersten Geschichte bis zum letzten Werk, dass ein planetarisches Bewusstsein entsteht, dass versucht wird, bei ihm das Leben von Menschen in Kirgisistan, in Kasachstan mit ganz großen globalen Fragen zu verbinden, bis in den Weltraum, aus der Jurte bis in den Weltraum sozusagen.
Sie sagen, dass im Laufe seines Lebens und seines Werkes sich die Themen immer stärker in eine tragische Weltsicht verkehren. Warum war das so?
Das kam mit seinen Erfahrungen. Seine Erfahrungen waren früh schon tragischer Art. Ich habe dem neuen Buch auch etwas, was ich in 86 noch nicht machen konnte, noch nicht wusste. Wusste ja gar nicht. Ich wusste, dass Altmaters Vater den Repressalien zum Opfer gefallen war, wie er das selber ausgedrückt hat in seinen autobiografischen Bemerkungen von 1971. Aber da wusste Altmaters selber noch nicht, was mit seinem Vater passiert war. Ich glaube, dass diese Erfahrung, was wirklich mit seinem Vater passiert war, dass das ein großes Trauma war. Es war sowieso ein Kindheitstrauma, den Vater so früh verloren zu haben und sozusagen, dass die eigenen Genossen den Schlag führten, denen er ja eigentlich vertrauen sollte. So war er erzogen worden. Und hinzu kamen dann im Laufe des Lebens immer mehr solche Erfahrungen, auch in seinem globalen Blick auf die Welt. Also es konnte ja auch nicht anders sein, dass man, wenn man die Welt betrachtete, in den 70er Jahren, in den 80er Jahren, die Konfrontation der Länder, also der Staaten, der Kalte Krieg, die Hochrüstung, das hat ihn zutiefst bewegt. Und es hat ihn auch zutiefst bewegt, die Frage der ökologischen Katastrophen, die drohen. Und damit hat er sich beschäftigt. Und er hat immer wieder in sich selber Zuversicht gesucht. Und dann hat er auch immer wieder in sich selber eine große Depression erlebt und immer wieder sich aus diesem Sumpf herausgeholt.
Sie haben da schon auch angesprochen, ein Motiv, das in seinen Büchern immer wieder vorkommt, ist dann eben auch die Natur. Und Sie erforschen in Ihrem Buch nun die Motive, die Altmaters Bücher so stark machen, die beim Lesen eben mitleiden lassen und so letztlich zu sehr starken Charakteren in den Büchern führen. Welche Motive sind da außerdem noch zentral in Altmaters Werk?
Ja, die Natur natürlich, also die Verwurzelung des einzelnen Menschen in der Natur, die wahrscheinlich für einen Jungen, der in Kirgisistan aufgewachsen ist, viel selbstverständlicher ist als für ein Stadtkind hierzulande. Also es ist normal für ihn, diese Naturverwurzelung. Es ist eine tiefe Verbindung zu den Tieren. Also in allen Werken kommen Tiere vor. Und diese Tiere werden von innen heraus verstanden. Das ist etwas, was uns ganz exotisch anmuten muss. Also Pferde, Wölfe, alles. Und immer jeden Werk gibt es so Tiere, die eine große Rolle spielen. Und dann die Mythen, die in seine Werke einfließen, die er verarbeitet. Er bringt sie ja nicht pur, sondern er nutzt sie, er geht frei mit diesem Stoff um, weil er darüber verfügen kann. Und durch diese Mythen ergibt sich eben auch eine Erweiterung des Horizonts. Wenn ich jetzt also die hiesische Literatur betrachte und vergleiche sie mit Altmatov, ja, dann sitzt jemand da, beschreibt seine, sitzt im Kaffeehaus beim Latte Macchiato und beschreibt seine Schwierigkeiten mit der Liebe. Oder jemand geht auf die Spuren seiner Eltern und versucht, das zu erforschen. Es gibt ja hier auch Bücher, die weit greifen, aber so weit wie Altmaters Bücher greift hier nichts.
Er war ja auch einer, der Position bezogen hat, auch zum politischen Geschehen, zu politischen Verhältnissen. Und Sie haben das auch gemacht, und zwar quasi für ihn in der DDR oder zu Zeiten der DDR. Als Literaturredakteurin haben Sie dafür gekämpft, dass alle Altmatov-Titel auch in der DDR erscheinen konnten. Auch jene, bei denen die DDR-Zensoren anfingen, eher Panik zu bekommen, so habe ich gelesen. Denn Altmatov war ja eben auch ein politischer Autor. Er stellte auch in Frage, was aus dem Sozialismus in der Sowjetunion und im Ostblock geworden war. Er war da auch ein wichtiger Stichwortgeber für Gorbatschow und setzte gewaltige Hoffnungen auf Glasnost und Perestroika. Was machte ihn denn da auch als quasi politischen Menschen aus und wie war denn da der Bezug zur Sowjetunion und der DDR im Sinne von, wie wurde da auf ihn als Autor geblickt?
Ja, auf ihn als Autor wurde mit großer Hoffnung geblickt. Also ich habe ja den Übersetzer der Bücher Altmatovs für den Schweizer Unionsverlag auch kennengelernt. Und er sagte mir dann, das war ja dann schon in den 90er Jahren, er sagte mir dann, ja, also er würde Altmatov immer zureden, dass er sich stärker mit den Bergen und Steppen, mit den Jurten und den Pferden beschäftigt, also mit der kirgisischen Vergangenheit, weil das genau die Leser wollen. Und da habe ich immer gesagt, Friedrich, das wollen die westdeutschen Leser. Die ostdeutschen Leser sind anders. Die wollen auch wissen, wie es um die eigenen Probleme im eigenen Umfeld steht. Und wir waren ja doch mit der Sowjetunion in einem, sage ich mal, Imperium. Viele Konflikte glichen sich. Und sie wurden bei Altmatov viel deutlicher oftmals ausgesprochen, als es sich DDR-Autoren erlauben konnten. Und da war das für Menschen hier, für Leser hier, auch etwas Befreiendes, wenn da Probleme zur Sprache kamen, von denen sie ahnten, dass es sie gibt, aber die sonst so unter dem Teppich gekehrt wurden. Und es beginnt schon damit, also zu sagen, also der Vater wurde von Repressalien betroffen. Wenn man allein diesen lakonischen Satz sagte, dann war im Saal, und ich sage Ihnen, es waren damals volle Säle, ich habe gestaunt, wie ich das alleine so, aber da war eine Stille im Raum, da konnte man eine Stecknadel zu Boden fallen hören. Und allein diesen Mantel des Schweigens mal zu lüften und über die stalinischen Verbrechen zu sprechen, das war ausgesprochen wichtig. Altmatov hat da Lesern sehr viel gegeben und die Leute drängten sich vor den Sälen, wenn er auftrat. Und er wurde viel gefragt nach allen möglichen Dingen. Er sagte dann immer wieder, lass uns über Literatur reden. Nee, die Leute fragten nach allem Möglichen. Die fragten nach Weltraumprogrammen oder sie fragten nach der Rolle des Fernsehens. Als ob er ein Prophet wäre. So wurde er hier in der DDR begrüßt. Und ich glaube, diese Wirkung hätte er heute noch ganz genauso. Man muss ihn bloß wieder ins Gespräch bringen.